der Mühlenhof-Podcast.
Ein Podcast von Bina, Holger, Moritz und Chris.
Tim und Struppi, Schritte auf dem Mond.
In dieser Folge ein Wiedersehen nach fast 2 Jahren, Allspaziergänge, ein Farbenkreis und ein alter Bekannter als Bösewicht.
Alle 100.000 Freunde und
ein wunderherzliches Hallo und Willkommen beim Podcast Metzgerei Schnitzel Podcast, Mühlenhof Podcast, glaube ich, hieß der jetzt nochmal. Und ich bin hier mit ein paar Vertretern einer ähnlichen Gattung. Ich glaube, sie heißen Moritz, Holger und Bina. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Hallo.
Ja, hi. Ewig nicht gehört, würde ich sagen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag, Moritz hier. Auf geht's.
So, ja, also es ist ja wirklich schon ewig her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Ja, man kann jetzt sagen, das hat verschiedenste Gründe gehabt, also wirklich von körperlichen Gründen bis hin zu sonstigen Schmerzen und Ungereimtheiten und naja, auf jeden Fall, wir haben es jetzt geschafft, 1,5 Jahre nach der letzten Aufnahme uns hier wieder in unserem virtuellen Studio zusammenzufinden für tatsächlich den zweiten Teil der Mondreise. Wir haben halt so lange gebraucht, ne, zum Mond.
Das war echt eine lange Reise, das muss man.
Ja, wir sind halt noch ein paar Mal um Uranus gekreist und was weiß ich.
Ja, ich glaube, wir hatten einfach echt Probleme mit dieser komischen Rakete.
Also ja, die lässt sich immer so schlecht steuern, zumindest wenn man keine Magnetschuhe trägt und den Motor ausschalten muss.
Ja, und ich glaube, zu viel Haare hatten wir zwischendurch auch noch irgendwie. Also das war irgendwie alles etwas total Bescheuertes.
Auf jeden Fall ist unser Ziel heute, Schritte auf dem Mond zu machen mit Tim und Struppi, Schritte auf dem Mond. Und es ist schön, euch mal wieder zu hören und wieder zurück zu sein mit unserem Podcast.
Jenseits vom Mühlenhof.
Ja, und ich habe diesmal tatsächlich nach 1,5 Jahren mal keinen Podcast dabei.
Was stimmt mit dir das nicht?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe zwar jede Menge neue Sachen gefunden im letzten Jahr, aber immer nur Podcasts wird irgendwie langweilig. Drum bringe ich diesmal mal Musik mit. Bin ich allerdings auch tatsächlich erst vor 3 oder 4 Tagen drüber gestolpert. Und zwar über die Band Timechild. Die machen so, naja, Metal, aber nicht irgendwie so growlen, sondern das ist tatsächlich mit Klagesang sehr, ich hätte mal fast gesagt, ruhigen Metal. Und kann man sich eigentlich ganz gut anhören. Also von daher, ja, fand ich ganz lustig.
Ist der Name eine Hommage an Deep Purple oder ist das nur Zufall?
Ich hätte jetzt fast gesagt, nee, ist kein Zufall, weil die Richtung auch so in die Richtung geht. Also, ja. Wird schon ganz gut passen, denke ich. Und halt eine sehr schöne Stimme dementsprechend. Ja.
Gibt es eine Albumempfehlung oder hört sie euch alle an?
Ja, tatsächlich haben die bis jetzt erst 2 Alben. Dementsprechend kann man das ruhig mal schnell durchhören.
Okay.
Ja, also, jenseits vom Mühlenhof hatte ich tatsächlich auch Musik. Aber weil wir das ja schon gerade hatten, ist es für mich auch gar kein Problem, kurz umzudrehen und was ganz anderes zu machen. Ich empfehle euch heute dann eine TV-Serie. Und zwar, ich bin etwas obsessiv unterwegs im Moment und gucke jede Folge der Serie Ghosts.
Also oh ja, Geister. Die ist geil. Die ist und so toll.
Ja, und ich habe mit der britischen vor Jahren angefangen. Dann kam irgendwann die amerikanische Fassung, die es auch ins deutsche Fernsehen scheinbar mittlerweile geschafft hat. Auf irgendeinem Streamingdienst, keine Ahnung. Und jetzt gab es ja auch die erste Staffel schon von der deutschen Variante. Kurz abgehakt, ihr müsst euch vorstellen, ein Pärchen sucht eigentlich eine Wohnung, findet aber keine, weil alles viel zu teuer ist. Und dann erbt das Mädel ein Haus. Bei je nachdem, welche Serie du guckst, es ist eigentlich immer sowas wie fast ein Schloss. egal wie es aussieht. Also es ist großes Haus, viel Platz und die sind total begeistert. Gut, es gibt etliches zu renovieren, zu restaurieren, wie auch immer, das ist alles kein Ding. Und dann passiert etwas, die Dame des Hauses sozusagen fällt eigentlich in jeder Variante irgendwie runter, stößt sich den Kopf und kommt in ein Kurzzeitkoma. Und als sie wieder aufwacht, aus dem Krankenhaus zurückkommt, kann sie plötzlich Geister sehen. Und wir lernen dann die verschiedenen Geister kennen und wie die Backstory von denen ist. Sehr lustig, viele schöne Charaktere. Die deutsche Fassung habe ich mir zum Schluss angesehen. Auch sehr nett gemacht. Natürlich ist es so, dass bei unserer Geschichte doch einige Geister etwas, sagen wir es mal so, nicht so gern gesehen sind. So wollten sie aus diesem Haus ausziehen, irgendwie woanders hin, damit sie von den Geistern wegkommen und gucken sich Wohnungen an. Und in einer Wohnung lebt dann so ein Hardcore-SS-Mann. Also das ist in der deutschen Fassung dann schon heftig.
Okay. Ja,
super okay. Lustig, wie gesagt. Und das Schlimme ist, der Mann kann die nicht sehen. Deswegen steht er immer da wie ein Trottel, wenn sie sich mit den Geistern unterhält, beziehungsweise die Geister ihr was erzählen und er so, was los?
Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, D&D-Spielen mit Geistern mit dem Mann war schon sehr witzig.
Ja, das war in der US-Fassung, genau.
Ja, das war schon sehr, sehr geil.
Da musste die arme Frau dann alles sozusagen übersetzen und hat von dem Spiel gar keine Ahnung und auch gar keinen Bock drauf. Das wäre für Moritz auch eine sehr schöne Folge gewesen. Ja, und das Schöne ist halt auch, du hast aus allen möglichen Zeitaltern Geister dort, ne? Also bei fast jeder von den Sendungen, egal aus welchem Land, ist immer so ein Steinzeitmensch dabei. In der US-Fassung jetzt nicht.
Da ist der Wikinger dabei.
Da ist der Wikinger dabei, genau, der Thorfinn. Und aber wir haben halt einen Steinzeitmensch, die Ursprungsfassung aus England hatte einen Steinzeitmensch. Tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Und es lohnt sich tatsächlich auch, die anderen sich anzusehen. Schaut euch, wenn ihr ein bisschen düsterer wollt, auf jeden Fall die britische an. Die ist nicht ganz so happy. Die US-Fassung ist das natürlich, ist klar. Die deutsche ist schon wieder so in die Richtung wie die englische. Es gibt auch schon in der Produktion eine französische und eine australische. Ich bin auch auf beide sehr gespannt.
Ich bin vor allen Dingen echt auf die australische gespannt, weil, was die da draus und wen sie dann da hinstellen, das ist ja mal noch...
Also was sicher ist, es werden keine Aborigines vorkommen.
Nö, aber ich hätte jetzt fast mal gesagt, die werden mit Sicherheit ja englische Gefangene zumindest dabei haben, was ja schon mal sehr, sehr...
Auf jeden Fall. Aber das bei den Aborigines war halt auch klar, weil das hat mit dem Glauben zu tun. Die dürfen halt auch nicht abgebildet werden. Das wäre wie bei uns Grabschändung, sagen wir es mal so.
Ja, das wäre ja auch schön bescheuert, das dann zu machen.
Genau.
Ja gut, dann... Mache ich heute tatsächlich mal Werbung in eigener Sache. Stellt euch mal vor, Haddock und Tim und Professor Bienlein sind in ihrem wunderbaren Schloss und die müssen ja auch so Dinge tun wie putzen oder einkaufen. Und fürs Einkaufen hat natürlich jeder seine Wünsche und das möchte man auf irgendeinen gemeinsamen Einkaufszettel schreiben und der dann einkaufen geht, hat das alles zur Verfügung. Also quasi eine Einkaufsliste, vielleicht noch ein bisschen Menüplanung, wer möchte denn was an welchem Tag essen. Und dafür habe ich im letzten Jahr eine App entwickelt. Die heißt Lenas Einkaufsliste. Der Name kommt auch nicht von ungefähr und eigentlich war es nur ein Spielprojekt, weil Lena damals gemeint hat, ich möchte eine ganz einfache Liste mit ganz einfacher Menüplanung und Einkaufsplan, ohne dass ich grob irgendwie komplexe Rezepte eingeben muss. Und irgendwie hat sich das dann ein bisschen verselbstständigt und inzwischen gibt's die App seit Oktober in den Stores. Wenn ihr ein Android-Handy habt, ist es kostenlos, weil ich mich irgendwann mal bei Google verklickt habe. Es war so nicht gedacht. Und wenn man ein iPhone hat im iOS App Store, kostet sie 2,99 Euro einmalig. Und Ja, damit kann man Menüs planen, relativ einfach. Einkaufslisten machen, diese auch eben mit anderen teilen. Es ist sogar eine Chat-Funktion eingebaut. Und es gibt jetzt seit einer Weile ein Feature Vorratsliste, also wo man so quasi seine Vorräte dokumentieren kann. Und die hat tatsächlich eine KI-Funktion, die ein Foto, wo man ein Foto aufnehmen kann. Dieses Foto wird analysiert und man bekommt dann direkt die Objekte, die auf dem Foto zu sehen sind, in die Vorratsliste übertragen. Also wenn man irgendwie so 50.000 Weggläser hat im Keller, einmal fotografieren reicht potenziell aus.
Ganz ehrlich, das wird das nächste, was runtergeladen wird, seit wir umgezogen sind und dementsprechend ich jetzt wieder einen 4-5-Personen-Haushalt hier habe und nicht mehr nur einen 1-3-Personen. Würde ich sagen.
Ja, du musst uns nochmal den Namen sagen. Ich habe den eben irgendwie gar nicht mitbekommen.
Na klar.
Lena, da war ich stecken geblieben.
Und Einkaufsliste.
Lenas Einkaufsliste.
Ah. Es gibt auch, ich hoffe, ohne Apostroph.
Ohne Apostroph, selbstverständlich.
Dann bin ich ja beruhigt.
Eieieiei. Der Lehrer wieder, ne? Es gibt auch eine Website, lenas-einkaufsliste.de. Da ist der Link in die App Stores auch da.
Und ich mache heute etwas mit Podcast und mit Eigenwerbung. Das heißt, ich habe alles drin. Außer Musik, da habe ich es nicht so drauf.
Das ist jetzt also dein eigener Podcast quasi.
Ich bin wieder mal bei zwei Podcasts beteiligt. Ursprünglich bei den Couchfessel, da ist auch Bina dabei, wenn sie sich mal wieder sortiert hat zu Hause. Da sind wir 6 Leute, die in wechselnder Reihenfolge die Hörspiele des MSU, so nennen wir es, des Maritime Cinematic Universe besprechen. Das sind die ganzen Sachen mit Sherlock Holmes, Dracula, Oscar Wilde, Zirkel der Sieben, Phileas Fogg und Irene Adler. Und das macht wahnsinnig Spaß. Wir haben sehr, sehr wenig Leute, die das hören. Deswegen haben wir beschlossen, wir müssen noch was machen, was noch populärer ist als Reihe. Und da haben den Reif für die Felseninsel Podcast gegründet, wo wir überraschenderweise über die 5 Freunde reden. Da sind dann 3 Leute, da sind dann Dirk, Franzi und ich beteiligt. Und da haben wir Bazilliarden Leute, die das dann interessiert. Das ist sehr schön und sehr befriedigend. Und bei der Felseninsel machen wir es tatsächlich ein bisschen so wie hier. Wir fräsen uns einfach durch die 5 Freunde Folgen in der Hörspielreihenfolge von erstmal 1 bis 21, also die echten Fälle, durch. Und dann schauen wir mal, ob wir noch mehr Lust haben und ob wir den völligen Aberwitz, der so ab ungefähr Folge 90 eintritt, dann auch noch schaffen. Da gibt es Folgen, alter Schwede, wo sie im Vorgarten aus Recyclingflaschen, die sie im Meer aufsammeln, ein Haus bauen und so. Es wird vogelwild. Und ich habe jetzt schon vor Folge 135 eine Heidenangst. Aber bis dahin ist noch viel Zeit. Wir sind gerade bei Folge 9. Also es wird langsam. Aber zieht euch die Couchfesseln rein, zieht euch Reif für die Felseninsel rein. Und eigentlich wollte ich die Romanreihe Dungeon Crawler Karl euch empfehlen. Aber die mache ich jetzt nur mit diesem einen Satz. Lest sie, sie ist gut. Fertig.
Ja, ich bin dann demnächst wahrscheinlich auch wieder dabei. Zumindest habe ich mich schon mal mit eingetragen. Wenn ihr also irgendwie das mit den Terminen an der Zeit hinkriegt, bin ich auch dabei.
Ja, ausgezeichnet.
Maritim kann ich eh nur empfehlen. Alles, was die rausbringen, ist wirklich supi.
Und Moritz, nicht meckern über die normalen 3 Fragezeichen, sag ich jetzt schon, 5 Freunde. Weißt du, was viel schlimmer ist? Diese paar Folgen werden erwachsen. Das kannst du dir echt nicht anziehen.
Die finde ich ganz grauenhaft. Da werden wir bei Gelegenheit auch mal drüber reden. Aber das ist fürchterlich. Bei Ralf für die Felseninsel habe ich vielleicht noch den Tipp für euch. Es gibt einen neuen englischen Roman, The New Famous 5 von Chris Smith, einem sehr, 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 sehr sympathischen jungen Mann, er ist genauso alt wie ich, den wir interviewen durften. Und der Roman hat wahnsinnig Spaß gemacht, das Gespräch mit ihm hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und da sind wir bei den 5 Freunden 40 Jahre oder 50 Jahre vielleicht sogar später, und da kommen dann ein paar junge Kinder nach Kirin Island und die erzählen immer von ihrem Opa Dick und müssen dann zu irgendeinem Professor, wo sie wohnen sollen, und das ist natürlich dann George, der Grumpy Professor, und das ist echt richtig schön. Also wahnsinnig nett, wholesome, gibt's euch. So, jetzt habe ich mehr als genug empfohlen.
Tims Recherche.
Also, und ich beginne direkt mit einem Rant, weil ich fürchterlich wütend geworden bin auf der letzten Etappe meiner Recherche und meiner Vorbereitung. Denn wenn man Schritte auf dem Mond dann, oder Tim oder Struppi und Schritte auf dem Mond eingibt bei einer Suchmaschine, einer großen mit G, dann macht die seit einiger Zeit vorne direkt als ersten kleinen Abschnitt so eine KI-Zusammenfassung. Und diese KI-Zusammenfassung erzählt dann was von Schritte auf dem Mond. Und das würde da auf Französisch Le Pas sur la Lune heißen. Das ist schön, das ist gar nicht mal so schrecklich verkehrt. Denn das heißt immerhin der Schritt auf dem Mond. Aber dieser verdammte Band heißt einfach völlig anders. Der heißt On a marché sur la Lune. Also wir sind auf dem Mond rumspaziert. Und sowas macht mich wahnsinnig wütend. Denn es stimmt einfach nicht, was dieses Scheißding uns erzählt. Und 97% der Kinder, die ich in der Schule unterrichte, sehen dann in der ersten Zeile bei der KI-Vorstellung, ah ja, das. Und das stimmt einfach nicht. Das ist Schwachsinn, das ist Bullshit, das ist erfunden. Und sie haben dann nicht den Ehrgeiz, selbst wenn ich es noch so sehr versuche, ihnen in 6 Jahren beizubringen, mal kurz noch nachzugucken, wie der Scheiß denn wirklich heißt. Dieser Rant entstand vor allem daraus, weil ich vor 2 Jahren, als noch ChatGPT 3.5 aktuell war, Facharbeiten einer Klasse 10 zu literarischen Epochen korrigieren musste,
oh, je.
Wo ChatGPT reihenweise Werke von Leuten erfunden hat. Und ich habe so viele 5er und 6er verteilt wie in meinem ganzen verdammten Leben noch nicht. Okay, so, also recherchiert den Scheiß selber, ihr Säcke da draußen. So,
dann zurück zur Recherche, bitte.
Nachdem ich meinen Blutdruck wieder in ein akzeptables Level gebracht habe, dieser Band erschien im Tintin-Magazin in 24 Panels vom 30.03.1950 bis zum 7.09.1950 und dann nochmal vom 9.04.1952 bis 30.12.1953 und 1954 erschien er dann als Album. Im Deutschen erschien 61 dann bei Kastemann als in der Reihe Tim, der pfiffige Reporter. Das hört sich mehr so nach einem Friseurladen an irgendwie, der pfiffige Haarschnitt. Und 1967 dann beim Carlsen Verlag in der aktuellen Fassung. Also, wie immer hat sich Hergé mit Spezialisten besprochen, zum Beispiel mit Dr. Bernard Heuvelmans oder Heuvelmans, wie man ihn aussprechen möchte. Er wird irgendwo aus Belgien sein. Von dem ist der Roman L'homme parmi les étoiles, der Mensch zwischen den Sternen oder unter den Sternen. Und Professor Alexandre Ananov, der hat L'Astronautique geschrieben. Dass die Mondrakete von der V2 inspiriert ist, hatten wir schon. Dass Hergé ein maßstabsgetreues Modell hat bauen lassen und von Ananov hat absegnen lassen, hatten wir schon. Dass Bob de Moor für die Dekors und die ganzen Fahrzeuge, möchte ich mal sagen, zuständig war, geschenkt. Aber wir finden hier zum Beispiel, dass es ein paar Probleme gab, denn zum Beispiel ging Heuvelmans davon aus, dass sich unter der Mondoberfläche Höhlen mit Eis befinden würden, was ja auch im Comic dann eine Rolle spielt und was ich großartig finde, was allerdings leider in der Wahrheit einfach nicht so ist, auch wenn wir es uns alle wünschen würden. Ich finde das ganz witzig, dass das Ganze auf einem Brainstorming mit Heuvelmans und Jacques van Melkebeke basiert. Ursprünglich sollte das Ganze in den USA beginnen. Und ja, man wollte eine große Rolle für Bienenschwerhörigkeit freischaufeln. Das ist ja tatsächlich so. Und der Johann Baptist Fossil aus dem geheimnisvollen Stern sollte hier den Bösewicht geben. So der böse Mann im Mond. Das ist so ein bisschen rausgekürzt worden, aber im Prinzip blieb das ähnlich.
Ja, aber Moment, der Fossil, der war doch immer ein netter Kerl. Also der kann ja hier nicht jetzt als Bösewicht auftreten.
Deswegen wurde, aber ich finde, der sieht sehr bösewichtig aus, weil der so verpeilt ist.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber deswegen haben sie sich dann wahrscheinlich schlussendlich dagegen entschieden. Ja, es gibt auf jeden Fall 2 Filme, wo man Motive wiedererkennt, die ganz klar verwendet wurden. Zum Beispiel von 1929 Fritz Lang, Die Frau im Mond. Oder von Irving Pichel aus 1959 Endstation Mond. Und was ich sehr schön fand in der französischen Wikipedia, war eine ganze Reihe mit Fehlern im Band. Und zum Beispiel wird sich beklagt, dass die weiß-roten Karos auf den Raketen nicht immer einheitlich sind. Das ist ein Skandal, ich möchte das anprangern. Auch sehr deutsch irgendwie festzustellen, dass die Matratzen, die ja so gebogen sind, dann auch später noch in der Start-Landelage sind und nicht gerade gemacht werden. Was mir niemals aufgefallen wäre, aber es stimmt, am Mondfahrzeug lehnt so eine Spitzhacke und die verschwindet zwischendurch, ist dann aber später wieder da. Was mir niemals aufgefallen wäre, da ich kein Fachmann für soldawisch und bordyrische Geschichte bin. In alten Fassungen spricht Tim von einem Komplott gegen Muscat dem Vierten. Es ist aber Muscat der Zwölfte. Bitte, lasst uns da korrekt bleiben, meine lieben Freundinnen und Freunde. Was ein bisschen tragischer ist, ist, dass es zwei Selbstmorde gibt. Hier von Herrn Wolf. Wisst ihr den anderen noch? Der ist in einem Band, den wir schon hatten, tatsächlich. Erinnert ihr euch?
Ich weiß noch, dass wir gesagt haben, das ist so ein bisschen wie bei den drei Fragezeichen und der Aktion, dass der da quasi mit dem Vulkan eingeschlossen wird, aber ich weiß nicht mehr, welche Folge.
Das ist Mitsui Rato im blauen Lotus.
Stimmt.
Das sind die beiden Selbstmorde. Und dieser Selbstmord von Wolf hat tatsächlich dafür gesorgt, dass die katholische Kirche sich eingeschaltet hat und gesagt hat, na, Selbstmord ist nicht, sowas machen wir nicht, könnt ihr bitte den Brief irgendwie so ein bisschen so abändern, dass das nicht ganz so eindeutig ist, was dann auch für eine ganze Zeit lang so gemacht wurde.
Aber ich muss da kurz einwerfen, weil das passierte in meiner Recherche auch, weil das war ein großes Thema. Scheinbar bin ich irgendwie auf so einen Blog gekommen, der Hardcore-Katholiken waren. Die haben das dann doch ein bisschen gedreht und haben gesagt, es wäre kein Selbstmord, es wäre ein Freitod. Was ist der Unterschied? Der Unterschied war laut denen, er hat sich geopfert, damit der Rest leben kann. Und deswegen wäre es kein einfacher Selbstmord. Und damit wäre es okay.
Das ist so ein bisschen wie kölscher Katholizismus, dass der Biber ein Fisch ist und man deswegen am Freitag essen darf, obwohl es Fleisch ist.
Aber es hat auch noch eine Wirkung gehabt, tatsächlich, dass die katholische Kirche so agiert hat. Bis zu dem Zeitpunkt war Hergé ja immer noch so mehr oder weniger, nicht ganz vielleicht mehr, aber so mehr oder weniger auch so in diesem Katholiken, ist ja dann groß geworden, also in dem Lager. Ja. Und er hat sich davon dann halt abgewendet. Das war so eine Initialzündung für ihn, weil er gesagt hat, nee, da nicht.
Ja, ihr sagt komische Sachen. Und das Letzte, was so an Fehlern ist, habt ihr behalten, wie der Himmelskörper heißt, der Haddock anzieht?
Adonis.
Genau. Und Adonis ist leider 5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt im Mittel. Der Mond nur 380.000 bis 384.000. Das heißt, da werden sie wohl nicht vorbeigekommen sein. Oder sie hätten sich so sehr verflogen wie wir mit die zwei zusätzlichen Jahren. Ich weiß auch nicht. Das heißt, das ist höchst unwahrscheinlich, dass die da zusammentreffen. Ich habe noch zwei, drei Kleinigkeiten, die ich ganz witzig fand. Aber da habe ich Angst, dass Holger die im Quiz nimmt. Deswegen möchte ich die natürlich Chris und Bina nicht verraten. Denn zwei Szenen wurden rausgenommen zwei interessante Szenen, die ich fast gerne gesehen hätte. Zum einen wirft Haddock Struppi in die Müllentsorgung zusammen mit den Schulze-Haaren.
Also ich dachte, du wolltest sie nicht erwähnen.
Ja, komm, ich bin ein fairer Sportsmann.
Aber wenn es dich tröstet, den Unterschied habe ich auch hier, den hätte ich dann nachher auch noch angebracht.
Okay.
Also ich habe so 5, 6 Stück, die anders sind. Also es ist tatsächlich in der Magazinfassung, der Albumfassung doch einiges passiert, komischerweise. Ja.
Genau, und es gibt eine Szene, wo Tim und Haddock sich bewaffnet auf dem Mond auf die Suche nach den Schulzes machen. Auch das wurde komplett rausgenommen. Du wirst sicher was über die beiden Zeichentrickserien von 59 und 92 sagen.
Ja.
Ich kann was dazu sagen, dass es das Computerspiel Tintin sur la Lune von Infogramm aus dem Jahr 1990 gibt. Das kenne ich tatsächlich, weil ich das bei meinem Kumpel in Paris auf dem Atari ST gespielt habe. In Frankreich war das so, du hattest den Amstrad CPC, das ist auf Deutsch der Schneider CPC, ja, zuerst als Rechner und danach dann den Atari ST. Und in Deutschland war das ja klassisch Commodore 64 und dann der Amiga. In Frankreich hatten die Leute halt den ST. Und Tintin sur la Lune ist ein merkwürdiges Spiel mit einer coolen Grafik, wenn man tatsächlich nur die Grafik sieht. Das besteht daraus, dass du mit der Rakete aus der Sicht, also du guckst der Rakete auf den Hintern und fliegst geradeaus ins All und musst immer irgendwelchen Asteroiden ausweichen und irgendwelche roten Kugeln einsammeln, was auch immer das für rote Kugeln sein sollen. Und immer zwischendurch kommt dann eine Szene, wo wir Tim steuern, der in so eine Art Plattformer in der Rakete ist und da Feuer löschen muss, was irgendwie brennt. Und der böse Oberst nimmt immer wieder seine Kumpels gefangen und die muss er dann entfesseln. Und dann geht's wieder weiter und dann kommt wieder diese Raketenprobeschau und dann kommt wieder ein Teil. Und am Schluss musst du die Rakete sanft auf dem Mond landen. Und dann hatte ich erwartet, jetzt fängt das Spiel an. Da endet es. Es endet mit der Landung auf dem Mond. Also Tim auf dem Mond ist da nicht ganz so beeindruckend, was die Mondgeschichte
angeht. Ja, du darfst aber nicht vergessen, von wann es ist. Ne? Also es war, ist ja schon ein paar Tage her gewesen. Und für 1990 war das damals wahrscheinlich schon fast High-End, gerade auf den Atari ST und Amiga. Das war noch...
Das sieht gut aus.
Ja, ja, optisch auch, aber... Ich meine, wenn du die Spielmechaniken von damals so kennst noch, da war ja nicht viel zu holen. Also das war schon, es wundert mich nicht, dass so wenig passiert, sagen wir es mal so.
Ja, aber es gab schon umfangreichere Spiele. Aber tatsächlich, die Grafik ist cool. Die Grafik ist selbst auf dem Amstrad CPC gar nicht mal verkehrt. Also kannst du durchaus machen.
Das war der mit dem Grünbildschirm, oder?
Genau. Das ist sogar ein bisschen übersichtlicher. Ich habe jetzt einen Schneider CPC hier seit einer Woche selber zu Hause. Und zwar die 464er Variante mit Diskettenlaufwerk und nicht die 664er mit Diskettenlaufwerk. Okay, genug rumgenördet. So viel zur Recherche. Wir werden sicher immer mal zwischendurch noch so ein paar Details anmerken. Zum Beispiel habe ich noch ein bisschen recherchiert, dass Haddock singt ja irgendwann mal "Gute Erde, du gehst so stille". Natürlich von "Guter Mond, du gehst zur Stille". Das ist ein Lied von etwa 1800 an bekannt und wie wir alle wissen, in 1967 von Heintje bekannt gemacht und danach auch von den Comedian Harmonists und Nana Mouskouri. Ich bin in mehrere Recherchelöcher gestolpert. Ich hatte ja zwei Jahre Zeit fast. Es war eine grauenhafte Zeit. Ich möchte euch nicht länger langweilen. Es geht auf zur Zusammenfassung. Bina, ich melde mich später zurück aus dem Funkhaus.
Erstmal noch zwei kleine Anmerkungen zu Moritz. Google kriegt das mit der Übersetzung bzw. mit dem Originaltitel nicht hin. Witzigerweise kriegt ChatAI das tatsächlich hin. Da kriegst du dann den Originaltitel.
Also mein Google hat es richtig gemacht. Ich habe es auch noch probiert. Ich glaube, die KI wollte einfach nur Moritz
auf die Palme bringen.
Dem gebe ich es heute.
Und bei eurem Gequatsche über Computer und Co. habe ich gerade mal wieder gemerkt, wie viel jünger ich dann doch bin.
Weil, hallo, keine Frechheiten.
Naja, sagen wir es mal so, mein erster Computer war ein Computer mit Windows 3.1 und das war 1998.
Heiliger Christoph Kolumbus, ich kann es noch gar nicht fassen.
Da war es aber spät mit 3.1.
Ja,
wirklich.
Aber gut, ja, 98 ich sag mal so, schon draußen. Das war auch ziemlich genau ein halbes Jahr. Danach hat mein Papa dann einfach heimlich einen neuen Computer gekauft und Mama war sehr not amused.
Hast du plötzlich Windows 95 oder so?
Nee, tatsächlich 98 das nächste.
Kurz vor XP und so.
Ja, genau.
Ja, gut, ja, da gab es noch Schlimmes dazwischen. Also
meine Mutter hat ja am 286er PC aufs Falsche gesetzt und erstmal auf GeoWorks statt Windows gesetzt. Das war ein Fehler.
Okay, verstehe.
Das hat mich 2 Jahre zurückgeworfen.
Wir hatten 386er, später einen 486er mit DOS natürlich und dem ach so beliebten, also wirklich so beliebten Norton Commander. Das war ja richtig natürlich cool. Und mein Vater hat dann, damit wir uns auch zurechtfinden, so tolle Menüs eingerichtet, wo man dann zu den Spielen wechseln konnten oder die Programme starten konnten. Das war schon cool.
Sagen wir es mal so, meinen ersten Computer mit DOS habe ich dann tatsächlich in der weiterführenden Schule kennengelernt. So, jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Ich bin 1985 geboren. Da kannst du ja ungefähr ausrechnen, wann ich in die weiterführende Schule gekommen bin. Und bis zum Ende war kein PC besser als Windows 3.1.
Mein Gott, und ich hatte noch den Apple IIe in der Schule.
Ich habe auch in der Schule auf dem Apple IIe tatsächlich im Computerraum.
Gell, das war geil.
Ich glaube, wir müssen einen Retro-Computer-Podcast starten.
Davon gibt es schon viel zu viele.
Ja. Wobei die fast alle sehr gut sind.
Ja, das ist wahr.
Bina, Zusammenfassung.
So, genau. Ja, genau. Wir versuchen es jetzt. Wobei, mit Computern haben wir es ja auch zu tun und mit Dingen, die nicht ganz so funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Und mit uralter Technik auch. Also von daher sind wir gar nicht so weit weg.
Das stimmt wohl.
Nein, hier ist nicht Metzgereischnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes.
Also im Prinzip fangen wir da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, mit dem Start der Rakete. Ja, die Rakete wird halt nochmal ein paar Mal von innen gezeigt. Diese Aktion mit den Liegen verstehe ich bis heute nicht ganz, aber okay. Ja, irgendwann wird Tim von Struppi geweckt, weil er leider beim Start ohnmächtig geworden ist. Haddock kommt auf die glorreiche Idee und hat Alkohol mitgenommen, trinkt den und meint dann, er müsste aussteigen. Als dann alle irgendwann doch mal wieder drin sind, stellt sich raus, dass die Schulzes immer noch ihr Haarproblem haben, beziehungsweise anscheinend durch die Schwerelosigkeit ihr Haarproblem wiederbekommen haben. Dementsprechend wachsen überall Haare durch die halbe Rakete.
Naja, vielleicht gut. Als Referenz, das kommt aus Im Reiche des schwarzen Goldes.
Ja, ja, eben. Und ich gehe mal davon aus, dass das wohl irgendwie, hat denen die Schwerelosigkeit nicht ganz so gut getan. Naja, jedenfalls irgendwann sind sie zumindest ansatzweise der Haare wieder her. Okay, naja, klingt komisch, ist aber so. Ja, dann geht's auch schon fast an die Landung. Und ja, wie das genau funktionieren soll, naja, technisch aus heutiger Sicht fragwürdig, aber gut. Okay.
Naja, ich sag mal so, es war halt wieder mal so, dass einfach Hergé und Övelmans und wie sie alle hießen, ich denke an die Recherche, halt einfach ihrer Zeit voraus waren. Frag mal SpaceX, das geht schon.
Ja, ja, und mittlerweile sind wir dann tatsächlich soweit mit etlichen Jahren Verspätung und immer noch nicht so hundertprozentig. Was ich mich bis heute frage, wo haben die diesen kompletten Panzer eigentlich in die Rakete gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden dann steigen sie jetzt aus und die Schulzes freuen sich auch riesig darüber, dass man dadurch die Gegend hüpfen kann und so. Alles ganz toll. Und ja, dann haben die irgendwo weg einen Panzer. Keine Ahnung, wie man den in die Rakete kriegt, aber gut, okay.
Der war wieder Hai in Kisten und wurde zusammengebaut. Das hat der Bienlein schnell mit einer Ratsche zack, zack, zack.
Ach so, alles klar. Ich dachte zum Aufpusten, aber gut. Okay. ja, jedenfalls wird dann da noch ein bisschen auf dem Mond rumgecruised und man findet, ja, wie eben in der Recherche schon gesagt, Höhlen. Naja, okay. Maybe. Ich war noch nicht auf dem Mond und zu der Zeit ja auch keiner. Ja. Weiß ich nicht. Ja gut, konnte man sich ja durchaus vorstellen. Alles halb so wild. Ja, irgendwann will man denn dann doch wieder zurück. Dann hat man ja, ja, der Status funktioniert auch alles so weit ganz gut. Bis auf das halt, ja, da so seine Probleme sind mit erst Klappe zu und dann stellt sich raus, dass da Leute sind, die da irgendwie nicht sein sollten. Und ja, alles ein bisschen wirr, der ganze Rückflug. Unser netter Herr Wolf ist auch gar nicht so nett, wie er es scheint und ja, dementsprechend ja, gestaltet sich halt dieser Rückflug, weil dann halt auch ja, die Vorräte an Sauerstoff ein bisschen knapp werden, geringfügig schwierig, würde ich das mal sagen, und endet dann damit, dass zwar gelandet wird, aber alle ohnmächtig sind und ja, alleine mit Blick auf die da vorhandenen Feuerwehrautos habe ich mir nur gedacht, okay, das wäre generell sehr schief gegangen. Aber gut, okay. Ja, ansonsten ist eigentlich bis dahin nicht viel passiert, würde ich fast sagen. Ja.
Nö, überhaupt nicht.
Nun gut.
Also vor allem, dass die Personen, die natürlich nicht an Bord sein dürfen, ich muss die Referenz halt wieder nennen, Oberst Boris, der sich inzwischen, glaube ich, Jorgen nennt, Ja. Der kam im Endeffekt in König Ottokars Zepter schon als Bösewicht vor und der ist jetzt hier quasi wieder mit an Bord.
und der sagt ja auch immer mal wieder gerne, haha, das hättest du nicht gedacht, dass du mich hier auf dem Mond wieder triffst. Hat er so mehrere coole One-Liner.
Ja, vor allen Dingen denke ich mir die ganze Zeit, was wollen die eigentlich alle da oben auf dem Mond?
Nee, der
wollen die Rakete.
Der will die Rakete in sein Land entführen. Es wird leider nicht gesagt, welches. Wir müssen es vermuten.
Ja, das kannst du ja vom ersten
Satz sehen. Bordyrien!
Natürlich.
Ha! Diese Bordyrer.
Okay, jetzt aber mal ganz im Ernst. Wenn der die Rakete in sein Land entführen möchte, wie möchte er das machen?
Also selbst die haben wenn ja zuerst schafft, versucht, das Navigationssystem zu übernehmen. Das heißt, dass sie fernsteuern können, die Rakete praktisch zu ihrem Land zu bringen, um dann die Rakete wahrscheinlich Reverse Engineering zu betreiben, um selber dann an die Raketentechnik zu kommen.
Ja, gut.
Genau. Nachdem der Plan nicht geklappt hat mit der Steuerung, hätte es manuell jetzt tun sollen. Deswegen will er ja auch die ganzen abknallen. Damit genügend Sauerstoff ist, dass er fit bleibt und die Rakete heim nach Bordyrien.
Komm, sag's, heim ins Reich.
Nein, ich hab mich so konzentriert.
Das habe ich gehört.
Wobei eigentlich, also was ich mich dann tatsächlich doch frage, ist, warum gibt sich Jorgen, Boris, wie auch immer, erst da zu erkennen und warum macht er das nicht gleich am Anfang des Flugs? Ich meine, die sind ja eh alle unbewaffnet. Also warum nehmen die diesen ganzen Flug auf sich und machen die Entführung nicht vorher?
Jetzt weiß er immerhin, dass es funktioniert, das Ding.
Ah, kann.
Ja, okay. Und vielleicht wäre auch noch eine Sache gewesen, dass du ja, wenn du losfliegst, halt auch noch mit deutlich... Ja, ich glaube, das wäre kompliziert geworden, weil da hättest du ja quasi hoch und das Ding einmal drehen und direkt wieder runter. Ich weiß nicht, wie das hätte... Naja, gut, es ist generell irgendwie eine scheiß Idee, aber es ist wurscht.
Also ich denke, es war ganz anders. Nämlich, das ist einfach deswegen gekommen, weil Hergé irgendwann eingefallen ist, wir brauchen irgendwie noch einen Bösewicht.
Mhm.
Und das war halt im ersten Brainstorming halt nicht passiert. Und plötzlich dachte er, da hatten wir doch mal diesen komischen Kerl, den könnten wir doch jetzt eigentlich nochmal benutzen. Und dann kam er halt als irgendwie ein Jahr später in Magazinform dann wieder aufs Tablett.
Das kann natürlich auch sein, ja. Ich muss aber sagen, Bina, also du hast jetzt ja in der Zusammenfassung, ich habe auch überlegt, wie will man diesen Band zusammenfassen, weil da passiert so viel Kleinkram, der für das eigentliche Fortkommen der Geschichte gar nicht wirklich viel bietet, aber die kleinen Situationen sind halt an sich toll. Also ich finde wirklich diese unglaublich coole Rettungsaktion, wo Tim Haddock rettet, also von Adonis, der ja vielleicht nicht da ist, wo er jetzt im Buch ist, angezogen wird, wie ihn wieder reinholt. Also das finde ich schon richtig cool. Und ich musste da an einen neuzeitlicheren Film denken, oder mehrere eigentlich, aber einen, der das richtig cool gemacht hat, war der Marsianer, wo zum guten Ende hin der Marsianer, wie hieß er, Mark Watney, in dem Fall gespielt von Matt Damon, quasi vom Mars weggeflogen ist ohne Steuerung und sie dann wieder im Raumschiff eingefangen haben und auch da irgendwie mit einer Leine, die fast zu kurz war und so weiter und dann musste es doch noch das Schiff nochmal beschleunigen. Ich finde das schön, sowas. Das macht Spaß.
Ja, du hast recht. Da sind wirklich viele, viele Dinge drin, viele schöne Momente. Und die einzige Sache, ich finde, Bina, du hast das sehr schön kurz gemacht, gerade so den Mittelteil und das Ende. Aber mir hat die eine Sache gefehlt, es gibt ja einen richtigen Toten. Also der Jorgen oder Boris, der stirbt ja tatsächlich, als der die abknallen will. Und Wolf schmeißt sich dazwischen und dabei wird dann Jorgen erschossen. So richtige Tote live und direkt gibt es auch nicht so schrecklich oft bei Tim und Struppi.
Das ist allerdings richtig. Wobei, ich sag mal so, ja, wir sprechen ja sowieso noch so ein bisschen über die einzelnen Szenen. Und die Kurzzusammenfassung wäre so ein bisschen tatsächlich wie beim Gedicht der Taucher. Da ist es halt blub, 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 weg, war er. Und hier ist es quasi Start, Mond, rumcruisen, zurück, Landung. Dass das noch ganz viel zwischen passiert, ist ja irgendwie klar. Aber am Ende sind halt alle wieder da, wo sie hingehören, bis auf einer, der halt auf der Strecke geblieben ist.
Gut, ich mag das sehr, bevor Chris jetzt reinhakt, dass Haddock am Schluss schon fast tot ist. Also die Mediziner haben schon jegliche Hoffnung verloren und sagen, naja, sein Herz, er hat halt viel dem Whisky zugesprochen.
Whisky? Was?
Das ist großartig. Das kann ich mir genauso vorstellen. So ist es passiert.
Ja, und ich musste das ganze, die ganze Zeit beim nochmal durchblättern und auch so irgendwie an, na, ich hätte jetzt fast gesagt, James Bond denken. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, da hat der James Bond Autor vorher ein bisschen viel Tim und Struppi gelesen.
Moonraker.
Der von Moonraker, ja.
Ja.
Was ich heute jetzt, als ich nochmal durchgeblättert habe, mir gedacht habe, ist gerade diese, du fandest es ja, glaube ich, toll, Moritz, diesen ganzen Höhle und das Eis. Die Sequenz geht ja nur über vier, fünf, eigentlich mal, na doch, drei, vier Seiten geht's. Die fand ich immer toll. Aber wenn ich jetzt so heute überlege, ich meine, du bist auf dem Mond in einem Raumanzug, der eh schon, ja, sei denn nur ein Raumanzug, der dich schützt, gehst in eine Höhle, nutzt irgendwie ein ganz einfaches Seil, das an einem Stalaktit oder Stalagmit festgemacht ist, gehst eine enge Spalte runter, das Seil ist zu kurz, um dann noch auf dem Eis unterwegs zu sein. Also das ist ja schon echt halsbrecherisch, das zu tun. Das ist auch vom Realismus irgendwie suboptimal.
Ja, die sind halt
Indiana Jones.
Nein, Chris, so. Das Problem ist was ganz anderes. Du bist jetzt alt. Und das ist ein Comic, was für Kinder und Jugendliche geschrieben war. Und Kinder und Jugendliche denken, sie sind unzerstörbar und wollen richtige Abenteuer.
Ich habe aufgehört zuzuhören, nachdem du gesagt hast, du bist jetzt alt.
Nein, aber das geht uns ja allen so. Also ja, wenn ja, du natürlich überlegst, was du in deiner Kindheit für Schwachsinn gemacht hast, wo du heute sagen würdest, oh Gott, ey, was hätte ich mir denn da alles brechen ja, oder sonst was können. So. Und ich glaube, das ist halt genau das. Der Hergé ist halt doch irgendwie im Geiste jung geblieben und hat immer diesen Abenteuercharakter in den Bänden hergestellt. Und das ist halt so ein klassisches Ding. Jeder Jugendliche hätte gedacht, boah, ey, da ist eine Höhle. Da muss ich rein, egal wie.
Ja, natürlich,
Eis ist mir doch scheißegal. Rein da.
Ich muss auch bemerken, dass Hergé zu dem Zeitpunkt, wo wir uns hier befinden, deutlich jünger ist als ich.
Also, das kommt okay. Erschwerend dazu.
Ich sag mal so, Molly, hat Hergé einen riesigen Vorteil. Er muss das Ganze nur schreiben und zeichnen. Er muss es nicht im realen Leben tun.
Das ist wohl wahr. Jetzt aber mal eine ganz
und
blöde Frage.
Schreiben und zeichnen, beziehungsweise sich in der Fantasie ausmalen, können wir uns den ganzen Quatsch theoretisch ja auch. Wir
ja, aber vielleicht
ja keine Knochen.
Aber vielleicht kommen dann tatsächlich so die Gedanken, die Chris sich eben gemacht hat. Weißt du, dass du dann irgendwo doch eine Art Schere im Kopf hast und dann sagst, ey, Moment, ehrlich, wollen wir das wirklich machen? Nee, komm, das ist doch Schwachsinn. Das machen wir nicht.
Viel zu gefährlich.
Lass mal.
Ich habe aber mal noch eine andere Frage. Das Seil ist zu kurz. Habe ich irgendwas verpasst, dass das Seil dann plötzlich länger ist? Weil als quasi Tim Struppi wieder anbindet, reicht das Seil wieder bis zum Boden.
Ja, aber Struppi ist ja auch viel kleiner.
Ja, klar, dann hält
Warte.
Das ist eine Frage der Perspektive.
Natürlich.
Oh Gott, ey. Nee, daher, das soll ja noch länger sein müssen. Das, ja, aber du hast recht.
Egal. Da
bin ich auch so ein bisschen drüber gestolpert und dachte mir so, okay, egal.
Also, weil wenn das Seil zu kurz ist und er muss runterspringen und das sieht ja aus, als ob das noch so 2 Meter oder so wären, da müsste ja dann auch wieder ranspringen dann danach. Also, aber das wird ja im Endeffekt gar nicht groß gezeigt. Also das war dann, sie haben da schon eine Lösung gefunden.
Ich fand an der Szene viel problematischer, dass beim Zusammenstoßen der beiden Helme von Struppi und Tim, dass sie nicht beide zerschellt sind oder so.
Ja, das ist Plexiglas, das hält das aus.
Super Beanline-Glas.
Ja, aber weißt du, die haben beide, es ist ja mit den Sternen zu sehen, haben sie beide einen auf den Schädel gekriegt. Und wenn man sich aber die Zeichnung anguckt, sieht man, dass die ganz weit weg sind von der Hülle, von dem Rand des Helmes.
Die haben wahrscheinlich nicht einen auf den Deckel gekriegt, die haben einfach nur ein Schleudertrauma. In diesem Helm so oft hin und her gestüngelt.
Struppis Wow-Moment.
Ja, also ich habe tatsächlich mehreres gefunden, aber da ich der Erste bin, kann ich mir jetzt mal mein Liebling raussuchen. Die Seite wird wahrscheinlich falsch sein, weil ich habe ja hier nur die...
Man musste plus 2 jetzt
sagen. Okay, dann ist es 14. Vom Prinzip her, die ganze Seite 14 ist mein Baumoment. Das ist, wo Tim, Struppi und Haddock zum ersten Mal den Bartwuchs und den Haarwuchs der Schulzes bemerken. Und ganz am Ende halt Struppi dann auch noch reinbeißt, beherzt und plötzlich dann runterfällt. Das finde ich so schön, weil das hat halt, apropos Wow, das hat halt auch wieder was mit Struppi zu tun.
Das ist wohl richtig, würde ich sagen.
Und schon mal für das Quiz später. Die Haare der Schulzes verändern sich von gelb, orange, rot, orange, gelb, grün, türkis, lila, blau. Nur damit ihr alle Punkte gleich kassiert.
Dankeschön.
Ich hoffe, ihr habt das euch merken können.
Sonst hört ihr euch einfach die Aufnahme nochmal an.
Genau. Mein Wow-Moment ist tatsächlich nicht ganz so viel später und hat auch mit den Schulzes zu tun. Seite 22. fast die ganze Seite 22. Im Endeffekt geht es darum, dass auf der Seite 21 alle angewiesen werden, dass sie sich jetzt dann auf die Matratzen, auf die Liegen legen sollen für die Landung. Die Schulzes sagen natürlich dann, wir sind nicht müde. Und Bienlein wird dann wieder ein bisschen sauer, müde oder nicht müde. Ihr legt euch jetzt hin. Und dann ziehen die Schulzes erstmal ihre Pyjamas an. Und so nach dem Motto, Befehl ist Befehl, wir legen uns hin unter Protest, aber schlafen tun wir halt nicht gerne in Kleidern. Während Haddock dann meint, ihr sollt nicht schlafen, ihr sollt euch hinlegen. Und dann liegen die beiden so auf der Matratzen, schmollen vor sich hin. Und im letzten Bild von dieser Szene sieht man dann quasi nochmal so aus einer Vogelperspektive, wie alle angezogen mit Schuhen auf ihren Matratzen liegen. Nur die Schulzes liegen am Boden in ihren Schlafanzügen auf den Matratzen, schmollen, haben nackte Füße. Und ich denke mir nur, ja, so landen die auf dem Mond.
Da hätte ich vor allen Dingen mal noch eine Frage zu. Wo zum Geier haben die Schlafanzüge weg? Weil die wollten ja gar nicht mitfliegen.
Stimmt.
Das war sicher, du hast recht.
Die tragen die immer drunter.
Genau. Ah, okay. Die sind mit den Haaren gewachsen.
Ja, da hättest du
aus der Haut heraus.
Wir machen gerade ein ganz neues Genre auf hier.
Also mein Wow-Moment ist auf der gleichen Seite. Bei alten Menschen auf Seite 20, bei jüngeren Menschen auf Seite 22. Der ist ganz rechts unten. Und zwar Bienlein hat einen inneren Monolog, als sie im Landeanflug auf den Mond sind. Und der letzte Satz hat mich da weggehauen. Großartig! Unerhört! In wenigen Augenblicken werden wir entweder den Fuß auf den Mond setzen oder wir sind alle tot. Einfach wunderbar! Also, das ist großartig. Ich mag Bienlein und seine Art. Vor allem, weil er hier ja oft durch das Hörgerät sehr gut hört. Das ist ein Traum. Bienlein, go!
Das macht er ja 2-3 Mal tatsächlich in dem Band, ja. Also 2-mal tatsächlich noch mit Adonis, wo er als Haddock draußen war, im Endeffekt sagt, ja, mein Gott, das ist entsetzlich. Professor, wir müssen was tun. Richtig. Wir müssen die Bodenstation davon unterrichten, dass Adonis einen Trabanten hat, Name Haddock. Und dann später, als noch ein Meteorit kommt, meint er ja dann auch die Erklärung, endlich können wir feststellen, ob unser automatisches Sicherheitssystem einwandfrei funktioniert. Und wenn alles wie vorgesehen läuft, dann weicht das System aus. Und sonst ist es noch einfacher. Wir stoßen mit dem Meteoriten zusammen und werden gewissermaßen pulverisiert.
Ja, der ist halt Wissenschaftler.
Ja. Der vielleicht aber durchaus auch an seinem Leben hängen dürfte.
Hoffe auch ich irgendwo beschwert er sich, dass wenn sie jetzt sterben, er sonst das Schlimmste ist, dass er mit seinen ganzen Berechnungen nochmal von vorne anfangen muss. Den Satz gibt's auch noch irgendwo.
Ja, alles klar.
Tina, wow.
Ja, tatsächlich relativ am Anfang des Buches oder des Heftes, Seite 7, von da, wo Haddock versucht, sich seinen Whisky einzugießen, bis zu Struppis Fragezeichen im Prinzip. Weil, naja, so ohne Schwerkraft ist das halt so ein Fall für sich mit dem Whisky.
Tatsächlich muss ich zugeben, als ich als Kind den Band gelesen habe, war diese Whiskykugel mein großes Highlight.
Oh,
ich
habe
meine Eltern gefragt, ob das wirklich so wäre. Und ich weiß, kann mich leider nicht mehr erinnern, was sie mir geantwortet hat. Aber Whisky, genug gescherzt, ins Glas mit dir, und zwar etwas Plötzliches, einfach großartig.
Moritz, als du Kind warst, wusste man das ja noch gar nicht,
richtig,
oder?
Richtig. Ja, da haben wir ja noch uns mit Schaufeln auf den Kopf gehauen.
Zumindestens hattet ihr noch keinen Livestream von der ISS, wo gezeigt wurde, wie es wirklich aussieht.
Das stimmt.
Also, immerhin.
Die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band.
Wir haben schon im Vorfeld festgestellt, wir hätten theoretisch alle die gleichen Panels. Ich könnte mich jetzt vordrängen mit einem der großen Panels, aber ich habe dann beim Durchgucken ja schon nach Alternativen geschaut und überlasse dieses Panel gerne jemand anderem.
Juhu! Du meinst dem, der als Zweiter nach dir ist
das
und
kommt,
keine Rücksicht nimmt?
Das kommt jetzt drauf an. Aber tatsächlich, ein Panel, das mir immer sehr gut gefallen hat, ist wirklich, eigentlich sind es auch mehrere, aber eigentlich finde ich die ganze Landesequenz ganz am Ende, also ab Seite 60, finde ich unfassbar cool gemacht und gezeichnet. Aber das, was ich einfach so plastisch richtig cool finde, ist das letzte Panel auf Seite 61. Das ist da, wo Baxter mit seinem Fahrer zum Landeplatz kommt und ein bisschen spät dran ist und aufs Landefeld fährt. Und sie kommen quasi gleichzeitig mit der Rakete an. Die Rakete sieht man im Hintergrund. Man sieht, wie groß die tatsächlich ist. Man sieht schon den ganzen Rauch, der entsteht. Das fährt also in diese Wolke rein. In diese Rauchwolke, und da gibt es noch so ein Zii und hinten angeschreibt, und das die bremsen da, ja, und wie nennt man das? Die sliden da quasi in diesen Rauch rein. Und ich finde, das hat was. Also die Vorstellung, stell dir vor, du bist in diesem Auto, siehst da diese Rakete auf dich zukommen.
Dann hast du mir netterweise ein tolles Bild übrig gelassen. Auf Seite 25 in der aktuellen Fassung sind drei Viertel der Seite eingenommen von einem quadratischen Bild mit sehr, sehr viel Weltall. Oben links einer ganz kleinen blauen Erde mit ein bisschen Kontinenten. Das da könnte Neuseeland und ein bisschen Australien sein. Und im Vordergrund die Mondoberfläche mit zwei Kratern, ein paar Hügeln und der Rakete, die dort gelandet ist. Einfach ein ganz, ganz tolles Bild. Danke, Hergé. Oder wahrscheinlich war es de Moore. Aber ihr habt das gut gemacht.
Bei mir wird es tatsächlich, ist es ein relativ kleines Panel. Bei mir ist das auf Seite 32, und zwar das Panel, wo die beiden Schulzes mit ihren grünen Haaren vor dieser Kraterlandschaft durch die Gegend hüpfen. Es ist einfach zu schön.
So, dann habe ich die große Auswahl zwischen zwei meiner Favoriten. Also, zuerst dachte ich, ich nehme das Cover, aber lass mal. Das Cover ist halt ein Cover und es ist ja nicht im Band. Ja, dann nehme ich auch ein kleines Bild. Und zwar auf der Seite 6, wo Wolf, Bienlein und Tim aus dem Guckloch rausschauen. Und im Hintergrund siehst du dann die Erde, wie sie 10.000 Kilometer weit entfernt ist.
Aus dem Guckloch, das ist doch ein Ultraperiskop.
Ja, dann eben das.
Aber die gucken durch das Guckloch.
Sie gucken durch das Guckloch.
Sie gucken am Ultraperiskop vorbei. Richtig. Durch das Guckloch.
Ja, das ist korrekt.
Sieht so ein bisschen aus, als hätten sie einen runden Esszimmertisch und würden mal eben gucken, was da so passiert.
Also ich frage mich eh, wie dieses Gerät funktioniert, weil das ist so eine Glasscheibe, eine gerundete, aber über dieser Glasscheibe ist ja dann auch nochmal so irgendwas. Also
ja, das ist, wenn du das Ultraperiskop haben willst. So guckst du einfach durch die Glasscheibe.
Man guckt durch die Glasscheibe und schaut, was da los ist.
Verstehe.
Und wenn du was Genaues sehen willst, wenn du jemandem auf der Erde beim Pinkeln zusehen willst,
dann musst du das Ultraperiskop nutzen. Okay, ja. Alles klar.
Okay, alles klar.
Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Haddocks Fluch des Bandes.
Die Sache ist die, der flucht schon, der Haddock, immer wieder die ganze Zeit, aber es gab für mich nicht so einen klassischen Fluch, den ich total cool fand. Aber es gab eine Geschichte, eine Sprechblase, die ich tatsächlich ganz cool finde, wo er nämlich von der Ritsch-Ratsch-Rakete spricht und das fand ich toll. Das ist da, wo er besoffen draußen ist und den Tim anschreit, warum er ihn jetzt hier gerettet hat, weil er will ja zurück nach Mühlenhof. Der Tim schreit dann zurück. Aber Herr Doc sagt, wieso mischen Sie sich ein? Ich bin alt genug, um zu wissen, was ich tue. Ich will nach Hause, jawohl. Und dann kommt eben dieser Satz, ich habe die Nase voll von ihrer Ritsch-Ratsch-Rakete, wo der Whisky sich kugelt und unser einzig das Genick brechen kann.
Und ich kann ihn echt verstehen.
Ich mag die Whisky-Szene, wo ihm die Kugel aus dem Glas fliegt.
Kommt zurück ins Glas!
Ein ordentlicher Whisky führt sich jedenfalls nicht so auf. Hier, Herr Kanaille.
Ja, ja, genau.
Ich gehe genug gescherzt ins Glas mit dir und zwar etwas plötzlich. Das ist einfach geil. Das hat mich total gerockt. Aber die Richard-Rakete ist auch sehr, sehr, sehr gut.
Ja, das sind definitiv die zwei Haddock-Momente, abgesehen vom Schluss, wo er erst beim Stichwort Whisky wieder wach wird.
Ja, definitiv. Ja, ansonsten sind es ja vor allem die Schulzes und Bienlein, die so ihre Momente haben, ne?
Ja. Die Schulzes sind dieses Mal echt irgendwie zu viel des Guten fast schon.
Das ist doch ein perfekter Einstieg für Moritz und seine Kritik.
Paris Flash präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall.
Ich finde, die Schulzes sind dieses Mal ein bisschen zu viel.
Ich verliere den Verstand.
Ich habe mich mal nach vorne geschrieben bei der Kritik, damit ihr das Ganze danach wieder konstruieren und aufbauen könnt. Denn ich hatte diesen Doppelband wirklich gut in Erinnerung. Und der hat tolle kleine Momente, wie Chris schon sagte. Ich mag auch die Schulzes, ich mag Bienlein, der ab und zu aus Versehen mit seinem Hörgerät perfekt hört. Ich mag es, wie Übersetzungssachen gerettet wurden, wie zum Beispiel die Mondkrater, die heißen Cirque auf Französisch und dann sagen die Schulzes natürlich, ah super, wir waren lange nicht mehr im Cirque, also im Zirkus. Im Deutschen haben sie sich dann sehr, sehr geil gerettet, weil auf Deutsch heißen die ja Krater und dann haben die Schulzes halt Prater verstanden und so, dass der Gag dann trotzdem wieder klappte, obwohl du ihn eigentlich gar nicht retten konntest. Das macht mir Spaß, so kleiner Kram, aber insgesamt ist da echt viel zu wenig los. Also, und die Sachen, die passieren, also in der Rakete vor allem, die finde ich so ein bisschen mühsam zusammengetackert, dass halt da plötzlich der Boris auftaucht und so. Das finde ich kokolores. Ich hätte gerne viel, viel mehr komische Sachen auf dem Mond erlebt. Und ich hätte auch nicht diese, ich opfere mich jetzt doch für alle Wolf-Geschichte und so gebraucht. Das finde ich hier nicht passend für so einen Tim und Struppi-Band. Ich hätte gerne mehr Jules Verne und weniger Marienhof gehabt. So, ihr seid dran.
Ja, das Problem ist, ich kann dir in großen Teilen nur zustimmen. Ich habe diese Story, ehrlich gesagt, als Kind wirklich, wirklich gerne gemocht. Allerdings ist mir das mit dem Wolf auch irgendwie total entfallen. Und am Ende ist es halt wirklich irgendwie was zwischen Indiana Jones und James Bond geworden und weniger Tim und Struppi. Und ja, wie beim letzten oder beziehungsweise beim ersten Teil dieses Ganzen, es passiert einfach wirklich wenig. Also es sind tolle Zeichnungen dabei, auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich schön anzuschauen, aber naja, am Ende halt wirklich nur anzuschauen. Die Story ist wie sowohl in Teil 1 als auch 2 echt mau. Da passiert wirklich nicht viel. Deswegen war meine Zusammenfassung vorhin ja auch schon so komisch, weil es passiert sehr, sehr viel und gleichzeitig einfach gar nichts.
So, und ich soll das jetzt retten, oder was?
Du bist dran.
Mann.
Du musst retten.
Also, ich fand tatsächlich die Geschichte hinter der Geschichte viel spannender wie die Geschichte selber. Also ich kann es leider auch nicht retten. Also ich fand zum Beispiel total klasse, was du kurz angeschnitten hattest, Moritz, diese Unterschiede zwischen der Magazinfassung und der Albenfassung. Dass da wirklich einfach Sachen zum Teil komplett über Bord geworfen worden sind, ganze Teile rausgeschnitten worden sind oder dass das Farbspektrum sich geändert haben. Also ganz einfaches Beispiel, die Mondraupe, ist in der Magazinfassung gelb, im Band blau. Und da werden wir nachher vielleicht noch drüber reden, im Zeichentrickfilm nochmal anders. Warum? Keine Ahnung. Aber es ist halt passiert. Und genauso, ich denke, man kann sagen, aus nicht jedem Brainstorming kann wirklich gute Geschichte werden. Die Geschichte ist ansprechend, es ist lustig, es passieren viele Kleinigkeiten, das ist auf jeden Fall schön, aber es ist jetzt nicht so, dass du gefesselt bist. Ja, sondern die Geschichte holpert so dahin und her und ist okay. Also ich finde auch immer noch, man kann beide, ich habe die ja als Kind nicht gelesen, deswegen für mich ist es jetzt halt Erstbegegnung gewesen. Beide Bände kannst du schön lesen. Du hast tolle Zeichnung, wie ihr ja schon gesagt habt. Also Bob DeMore hat einen unglaublichen Job gemacht. Also Wahnsinn. Klasse. Vielleicht wäre es nochmal anders, wenn dieses Raumfahrtthema so für mich spannender wäre. Aber da ich eher in der Geschichte unterwegs bin, lieber als im Weltall, ist das halt nichts für mich. Deswegen, der Retter der Nation und des Bandes muss Chris sein.
Ja, bin ich auch. Also, sehr gut. Also tatsächlich, ich kann alle eure Kritik komplett verstehen. Also es ist überall was dran oder ist so. Für mich waren die beiden Bände aber, und vielleicht kommt es aus der Nostalgie herum, immer meine Lieblinge. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass mich Raumfahrt gerade als Kind extrem interessiert hat. Ich fand das alles super spannend. Und deshalb war es für mich auch gar nie so schlimm, dass da so in der klassischen Erzählung eigentlich nicht viel passiert. Sie bauen eine Rakete, sie fliegen los, sie kommen an und sie fliegen auch wieder zurück und kommen auch wieder heil auf der Erde an. Mehr ist es ja faktisch nicht. Ja. Aber ich finde bis heute die beiden Bände die coolsten. Gerade eben, weil so viel coole Technik dabei ist, weil so viel spannende Dinge auch passieren. Also wie gesagt, ich hab's heute nochmal gedacht, als ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht habe um den Band, wo ich eben auch gesehen habe. Ja, naja, also viel für die Story passiert da nichts. Ja, also wirklich dieses Eis-Thema, zum Beispiel diese Eisgeschichte, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil es ewig her ist, die kommt doch im Film überhaupt nicht vor. Bin ich da richtig?
In dem 59er war es nicht dabei, das weiß ich noch.
Und im 90er, ja.
Das weiß ich jetzt nicht mehr, das ist so lange her, dass ich den gesehen habe.
Auf jeden Fall, das war so beim...
Ich habe den heute Morgen gesehen und weiß es trotzdem
nicht. Okay, also offenbar kam es nicht vor, wäre jetzt meine Meinung.
Ja, wir hätten es uns wahrscheinlich gemerkt, ja.
Ja, gehe ich davon aus. Also für mich war das so der Punkt, wo ich sage, dieser Teil bringt die Story nicht vorwärts. Und dann habe ich halt überlegt, wie sieht's mit den anderen Dingen aus? Und da ist halt wirklich viel dabei, die Story nicht vorwärts bringen. Aber es geht ja hier ums eigentliche Abenteuer, auf dem Mond zu landen und Dinge zu tun. Und dann sind's halt nur Abenteuer in kleiner Form, die da halt passieren. Ja, also du erfährst ja auch nie, was sie mit ihren ganzen, also diese Beobachtungen, die sie da machen. Da gibt's ja die eine Szene, wir haben jetzt alles aufgebaut, wir fangen jetzt mit den Beobachtungen an. Ja, davon hörst du auch nie mehr was. Ja, und unter dem Gesichtspunkt, dass es eigentlich wirklich die Erlebnisse sind, die du da machst in diesem so besonderen Setting, das reicht mir völlig aus. Ja, also das ist für mich völlig okay. Und die ganze Geschichte mit Boris Jorgen, mit wir wollen die Rakete irgendwie uns abfangen aus dem ersten Teil, die hätte es für mich nicht mal gebraucht. Also ich wäre auch ohne happy gewesen.
Also wir schmeißen den James Bond praktisch raus und der Rest bleibt.
Genau, so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, wie ihr sagt, also auch die Zeichnungen sind halt großartig und ich glaube, das hat mich damals sehr gecatcht. Übrigens, Holger, du hattest vorhin das Titelbild erwähnt. Das ist halt das Titelbild von allen. Mhm. Es ist einfach großartig. Also wie gesagt...
Ich meine, es ist ja auch nicht umsonst, dass die Rakete mit zu den meistverkauften Teilen gehört. Stimmt. Die es von Tim und Struppi als Merch gibt.
Stimmt.
Ja, natürlich. Es fällt ja auch sofort auf. Und ich glaube, als Kind haben wir diese Story oder haben wir ist ja völlig egal, ob es jetzt nun das Hörspiel, der Comic oder auch die Folgen waren. Das ist halt super ikonisch. Und als Kind ist das bestimmt auch irgendwie cool, aber ich glaube, als Erwachsener, man zerpflückt es dann irgendwann zu viel und denkt zu sehr drüber nach.
Und da sind wir wieder dabei bei dem Punkt, den ich vorhin gebracht hatte, ne? Wo man irgendwann zu alt ist dafür, um sie einfach nur noch als Abenteuer zu sehen. Aber wie gesagt, für mich sind die beiden Bände immer noch das Nonplusultra. Und tatsächlich bin ich dann gespannt, wenn wir dann zum Flug 714 nach Sydney kommen, wie das dann bei der Kritik ausfällt, weil das wird spannend.
Bester Fall.
Ja, siehst du?
Hey, keine Spoiler, ich kenne den noch nicht.
Bester Fall. Es ist nur von den Juwelen der Sängerin geschlagen.
Ja, gut, cool, ja, wobei man jetzt. Wobei, wenn du jetzt die Story vorbringen willst.
Spoiler!
Ist egal, aber dann ist die Juwelen dir sagen schlimmer als
400 Jahre alt.
Ja, wie gesagt, ich bin ja derjenige hier, der dafür zuständig ist, den Band immer als neuester zu lesen. Ja. Das heißt, ich kenne keinen einzigen Band.
Ich glaube, über die Juwelen der Sängerin haben wir schon in einer der frühesten Folgen diskutiert.
Nie im Leben, das wüsste ich. Alle Folgen sind in meinem Gehirn abgespeichert. Natürlich. Jedes Wort, was gefallen ist, natürlich.
Sehr gut, in meinem nicht.
Gut. Du machst das für den Abschlussquiz, alles.
Ja, das mit dem Hörspiel ist einfach, denn die beiden Bände sind zusammen eine Folge. Und wenn du das jetzt bei einem großen Anbieter hörst, hat das, glaube ich, 40 Tracks. Und der erste Teil hat schon 25 davon. Das heißt, jetzt hast du nur noch die letzten 14 oder 15 Tracks. Das ist ganz, ganz kurz. Und es ist wirklich aufs Wichtigste runtergebrochen. Und sämtliche optischen Sachen mussten natürlich rausfliegen. Wie die vier Seiten, wo die Schulzes mit ihren Haaren kämpfen und der Haddock die scheren möchte. Und die ganzen Eissachen auf dem Mond fallen alle raus, weil, wie willst du sowas in einem Hörspiel spannend machen? Also es war super kurz. Deswegen habe ich mir einfach mal noch den Frank-Wolf-Sprecher angesehen, Joachim Richard, der von 1938 bis 2007 gelebt hat und von 1969 bis 2003 eine Bazilliarde Hörspiele mitgesprochen hat. So ist er zum Beispiel schon 1975 in Flug 714 nach Sydney, da haben wir wieder die Brücke, in der Kiesewetteraufnahme ist er Professor Biedlein. Dann, was mir sehr gut gefallen hat, 1980 in der Drei-Fragezeichen-Folge Geisterinsel ist er der Vater von Peter, also Henry Shaw. 2 Jahre später im Riff der Haie ist er Bill Andrews, der Vater von Bob. Also sehr gut.
Ja.
Und er ist einer der Battlemönche in meiner Lieblings-TKKG-Folge, die Battlemönche aus Atlantis. Ich habe jetzt nicht mehr reingehört, er ist Battlemönch. Ich weiß nicht, welchen Akzent er spricht, weil die Battlemönche, die sprechen ja alle Kölsch und Bayerisch und sonst was. Das ist ganz spektakulär scheiße. Und ich liebe es heiß und innig. Ich weiß nicht, welcher er ist.
Oh, da muss ich nachher mal nochmal reinhören, weil ich habe nämlich tatsächlich...
Ich werde mir die auch...
Durch Zufall war hier die Tage, hatte irgendwer so Kassetten an die Straße gestellt und ausgerechnet die war dabei. Und,
ausgezeichnet. Eine gute Wahl.
Ja, ich habe einfach alles, was TKKG und drei Fragezeichen war, mitgenommen.
Dann ist er 83 in Narbengesicht und Ameisenmensch nochmal 2x3 Fragezeichen, Sir Patrick. Er hat schon 84 im geheimnisvollen Stern mitgesprochen, und zwar einen Bullwinkel angestellten, der, glaube ich, einen Satz hatte. Er spricht ab 1985 jede Menge Personen bei Masters of the Universe. Der ist dann immer so erster Bewohner von Eternis von links und sowas. Also der war dann gerade irgendwie bei der charmanten Dame im Studio und hat dann irgendwas eingesprochen. Er hat als feste Rolle den Verleinix bei Asterix. Und jetzt dürft ihr raten, 1993, als seine Karriere schon langsam dem Ende entgegenging, hat er Graf Dracula gesprochen. Welche Serie vermutet ihr denn, wo man Graf Dracula sprechen könnte?
Ich habe keine Ahnung.
Oh, kommt. Was gibt's denn mit Vampiren so aus den 80er, 90er?
John Sinclair.
Sehr gut, nein. aber das wäre auch mein Tipp gewesen. Nein, es ist bei der kleine Vampir Folge 16.
Ich
wollte auch der kleine Vampir sagen, habe mir dann gedacht, Moment mal, Dracula kommt doch gar nicht da drin vor.
Genau, das ist nämlich die Folge Die Reise zu Graf Dracula. Dann für mich, der mit seiner Oma mit Mackie aufgewachsen ist. Ab 1995 ist er Heinrich Hamster in den Mackie-Hörspielen. Ach, wie cool. Und dann hat er in seinem letzten Hörspieljahr noch bei den drei Fragezeichen Donovan in Schlucht der Dämonen gesprochen. Und bei den fünf Freunden und die geheimnisvollen Kornkreise, die ich auch heute noch hören muss, spricht der Professor Rawley. Aber der Typ war tatsächlich auch mal nicht nur so einer, der gerne Schauspieler geworden wäre und dann zur Synchronisation ging. Der hier war auch wirklich Schauspieler und hat in einer Bazilliarde-Krimiserie mitgespielt von 63 bis 96. Aber zehnmal tatsächlich war Kriminalmeister Laumen im Tatort von 1971 bis 82 hat er den bei dem Hamburger Kommissar Triller so eine Art Assistenten gesprochen und gespielt. Also ihr könnt euch von dem auch tatsächlich wahrscheinlich in der ARD-Mediathek auch das Gesicht ansehen, was ja sonst bei vielen Synchronsprecher eben nicht der Fall ist. Also mir hat die Stimme gefallen in dem Hörspiel und deswegen wollte ich euch den mal mehr als umfänglich vorstellen, da über das Hörspiel nicht so viel zu sagen war.
Ja, stimmt, und die Stimme kennt man definitiv, das ist richtig.
Der hat in den 80ern bei Europa, bei Heike-Dine Körting im Studio alles weggesprochen, was nicht schnell genug weg war.
Ja, der hat wahrscheinlich einfach auf dem Sofa geschlafen.
Genau. Oder lief immer mal, wohnte um die Ecke und kam morgens mit dem Hund vorbei oder so.
Ja, irgendwie so.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zur Zeichentrickserie oder zum Zeichentrickfilm. Es gab ja zwei, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. 1959 gab es den ersten Film. Der gegenüber dem Album doch starke Veränderungen aufgewiesen hat. Also zum Beispiel, es ging schon damit los, dass irgendwie aus Versehen Struppi in den Weltraum geflogen ist und die Rakete dann nachträglich gestartet worden ist, um ihn zu retten. Also der Grund des Weltraumfluges war die Rettungsaktion Struppi.
Okay, ich dachte, ich hätte irgendwas verpasst anders. Und wäre irgendwie voll neben der Spur gewesen und habe mir dann gedacht, in welchem Film bin ich denn jetzt gelandet? Okay, alles klar.
Der ist tatsächlich halt ganz anders. Und dann kommt noch, wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass die katholische Kirche so war, wie sie war zu dem Zeitpunkt, dass Jorgen und Wolf überleben. Das ist natürlich im Album ganz anders. Also das waren die zwei starken Änderungen gegenüber dem Album. In den 90er Jahren in der Serie.
Stopp, ich muss noch meine beiden Lieblingsänderungen sagen. Ja, da mach hin.
Los.
Pass auf, du hast die großen.
Ja, ja.
Die kleinen, aber fein sind, dass Haddocks Whisky hier zu Kaffee verwandelt wird. Was auch sehr unerfreulich ist für einen
Whisky-Trinker. Ja, und es passt nicht.
Genau. Und Haddock macht seinen Allausflug nicht, weil er besoffen ist, sondern aus Versehen, und zwar, weil er die unbequemen Schuhe auszieht und dann halt nicht mehr diese Magnetwirkung hat und dann nach oben geballert wird. Das gefällt mir auch sehr gut. Ah, diese Schuhe, da kann ich mir genau den Haddock immer wieder vorstellen. Ah, die kratzen und jucken und da ziehe ich aus und wupp, bist du im All. Passiert schnell.
Mhm. Ja, und gut, okay, okay, jetzt verstehe ich zumindest. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, ich hätte das irgendwie geträumt, weil ich habe das, ja gut, okay, es ist natürlich jetzt auch schon ein Jahr her, dass ich den Quatsch geguckt habe. Und ich habe wirklich gedacht, ich hätte das irgendwie geträumt, weil ich den anderen irgendwie mit dem Buch durcheinander, keine Ahnung, aber das war teilweise schon sehr schräg.
Ich wusste gar nicht, dass Mitte, Ende der 50er LSD schon so ein Ding war, eigentlich nicht.
Naja, da können wir dann beim Haifischsee wieder drüber sprechen.
Ja.
Ja, dann gehen wir jetzt in die 90er, die klassische Serie, die wir vielleicht eher kennen oder auch nicht. Ich habe da wenig zu sagen zu, außer dass sie sehr nah am Comic ist, also was ganz anders ist wie die 59er-Fassung. Wir haben natürlich unseren üblichen Gastauftritt von Hergé. Ich habe gestoppt bei 1756, wenn ihr ihn sehen wollt. Er ist in der Bodenstation zu sehen. Und was ich eben ja schon mal kurz angesprochen habe, warum auch immer mich das so getriggert hat, die Mondraupe im Cartoon war jetzt eher grünlich. Also weder gelb noch blau, wie in der Magazinfassung bzw. der Albenfassung.
Ja, die haben einfach beide Farben zusammengeschmissen. Da
wahrscheinlich, aber weißt du, das ist wieder das, wo mein innerer Monk sich sträubt und sagt, Leute, klare Regeln. Wir gehen da durch. Wir machen das wirklich glasklar und nicht mal so, mal so, mal so. Das geht nicht. Anyway. Ja. Aber ich fand den Zeichentrickfilm, weder den alten noch den neuen, so besonders packend. Er hatte ein paar ganz nette Sachen. Beim 59er, der hat mir tatsächlich noch besser gefallen wie der neue. Aber der 59er hatte halt wirklich sehr starke Abschweifungen vom Original. Was dann auch wieder dazu geführt hat, dass ich nicht so richtig eingestiegen bin.
Beanleins Quiz für zerstreute Professoren.
So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in dem neuen Quiz angekommen. Das ist jetzt Quiz Nummer 17. Fangen wir an. Frage 1. Wir schreiben das Jahr 1953 und Hergés Leben weist mehr Stabilität auf. Das Tintin-Magazin läuft sehr gut. Nun die Frage. Wie viele verschiedene Versionen des Tintin-Magazins gab es?
Was meinst du mit Versionen des Magazins?
Das ist wieder so eine ungenaue Frage hier.
Ja, das ist ja der Sinn der Sache.
Du meinst nicht Ausgaben?
Es geht nicht darum, wie viele Magazine es insgesamt gab. Nein, es geht darum, wie viele verschiedene Versionen dieses Magazins es gab.
Verstehe ich nicht, ich schreibe jetzt irgendeine Zahl.
Wir werden also sehen. Von dem mit dem Band drin oder allgemein zu der Zeit?
Deswegen, ich sag ja, ich verstehe die Frage nicht. Ich habe angefangen mit, wir schreiben das Jahr 1953. So, Bina ist auch da. Alle zufrieden mit ihren Antworten?
Nö, aber.
Dann fangen wir mal mit der höchsten an. Bina?
Ja, ich habe einfach mal gesagt, es gab 5 verschiedene.
So, und die anderen beiden haben 1 weniger.
Ach ja.
Und ihr alle seid falsch.
Natürlich.
Es sind genau 3. Es gab eine französische, eine niederländische und sogar eine belgische.
Okay.
So, das ist doch schon mal prima. Mein Quiz hat sich gelohnt. Es gibt also...
Was ist mit der rätoromanischen, die nur 40 Mal in der Schweiz erschien?
Die kam später.
Verdammt.
So, Frage 2. Was war halb dem Tintin-Magazin zu den guten Verkaufszahlen, abgesehen von dem größeren Markt? Also es ist klar, sie haben mehr verkauft, weil jetzt Frankreich, Niederlande und Belgien war einfach mehr. Aber was darüber hinaus hat die Verkaufszahlen in die Höhe getrieben? Habt ihr da eine Idee? Ja, du bist da sehr nah an Bina. Ich würde mal sagen, dann los, Chris. Lies mal deine Antwort vor.
Naja, in den 50er Jahren, der Zweite Weltkrieg ist ein paar Jahre her, Wirtschaftsboom, deutlich, deutlich höhere, stärkere Wirtschaft, deutlich höhere, stärkere Kaufkraft, die Industrie ging aufwärts, Handel ging aufwärts, somit stand faktisch mehr Geld zur Verfügung und man konnte das kaufen.
Klingt absolut logisch.
Ist aber falsch.
Du hast das ja so ähnlich geschrieben, ne?
Ja, ich habe einfach quasi die Quintessenz, wirtschaftlicher Aufschwung fast 10 Jahre nach Kriegsende.
Ja,
und das ist doch viel, viel zu einfach.
Und Moritz hat?
Blake und Mortimer.
So, und jetzt halt euch fest, ich habe was ganz anderes.
Ja.
Und zwar, das ist jetzt wieder aus so Sekundärliteratur, da ging es halt darum, wie dieser Aufschwung gekommen ist. Ich meine, ich kann, gut, Blake und Mortimer nicht unbedingt, aber okay, kann ich mir auch vorstellen. Die anderen beiden Sachen kann ich mir auch vorstellen, also von Biene und Chris, dass das unter anderem ein Grund gewesen ist. Aber der eigentliche Grund, der da angegeben war, war dann, dass es zum ersten Mal modernes Marketing gab mit Hilfe der Tintin-Coupons, die bei den Zeitschriften oder Schokoladen dabei waren. Ne? Also du konntest die, irgendwie konnten die Kinder die sammeln. Und wenn du genug von diesen Dingern gesammelt hattest, hast du eine Ausgabe des Magazins kostenlos bekommen. Und ja, das führte dann zu steigenden Abozahlen. Weshalb dann insgesamt natürlich die Verkaufszahlen in die Höhe sprachen, weil Abos wesentlich mehr waren wie vorher. Kommen wir jetzt aber zur Frage 3. Bernard Evelmont war einer der Ideengeber für den Band. Das hatten wir auch besprochen. Was war in seiner Version bzw. Melkebeges Version anders als im vorliegenden Band? Frage verstanden?
Nicht so richtig.
Also, die Ideengeber haben wir eben schon gehabt, Melkebeke und Evelmont. Die haben mit Hergé zusammen ja dieses Brainstorming gemacht und kamen auf Ideen. Und die sind ja auch festgehalten worden. Zumindest habe ich da meine Quellen für. Und diese Version und die Version, die nachher im Band erscheint, haben zwei hauptsächliche Unterschiede.
Ja, die habe ich doch gesagt.
Dann sag mal.
Dann schreibe ich die.
Ich bin gespannt, ob es denn die sind, die ich meine. Ich lese da nur Blake und Mortimer bei dir. Oder schreibst du jetzt auch dem Chris?
Tatsächlich.
Also mit der Antwort kriegt er eh nur einen halben Punkt. Also ihr, wenn ihr noch ein bisschen was dazu gebt, dann gibt es auch ein bisschen mehr. Schön zu sehen, Chris, dass du mir zugehört hast.
Ja, siehste.
Aber es ist, kommt nicht in der Art Frage vor. Okay, ist spannend. Also, ich sag mal so, ihr kriegt alle den halben Punkt für USA, okay? Ja, Bina, ich weiß, du hast das gar nicht geschrieben, aber da der Moro zu dämlich war, kriegt ihr den alle. Okay. Aber den anderen halben Punkt bekommt leider niemand. Weil es sollte, das fand ich so spannend an der Altversion, es sollte vor allen Dingen eine Kapitalismuskritik werden. Und das ist halt leider weggefallen. Das hätte mich echt interessiert zu lesen. Kommen wir zu Frage 4. Im Band sind einige physikalische bzw. naturwissenschaftliche Fehler umgesetzt worden. Nenne einen davon. Also, mal abgesehen davon, dass Adonis wo ganz anders ist, er ist auch viel zu klein, um Haddock anzuziehen. Also die Masse ist nicht groß genug für das, was im Band passiert. Zum Zweiten, die Helme sind komplett aus Glas. Das wäre tödlich im Weltall. Das ging gar nicht mit der Sonneneinstrahlung und allem. Dann die Sauerstoffmenge ist auch leider vollkommen falsch bemessen gewesen. Und last but not least, das hatte Moritz ja auch schon erwähnt, Wasser bzw. Eis auf dem Mond. Das sind alles Sachen, wovon wir wissen, dass das einfach falsch ist. Aber damals vielleicht auch einfach unbekannt war.
So. Beim Sauerstoff meinst du vor allem die Dinge auf dem Rücken?
Ja.
Hätten das deutlich mehr sein müssen? Weniger?
Das hätte mehr sein müssen.
Okay.
Für die Strecken, die da gemacht haben, also denk einfach mal an dieses Rumgedödel von den beiden Schulzes.
Ja, gut.
Also, nee. Dazu kommt noch, wenn du mal überlegst, was die da verbraucht hätten, wenn es wirklich da gewesen wäre, so. Wie viel Sauerstoff hätten sie noch auf Reserve haben müssen, um überhaupt den Rückflug hinzukriegen? Aber das egal, stimmt. Das führt zu weit. Wie auch immer, ja, ihr habt alle irgendwas davon gewusst, ihr kriegt alle einen Punkt.
Sehr. 1,5 Punkte, das ist sehr übersichtlich.
Ja, im Moment seid ihr noch wirklich nah beieinander. Vielleicht, ja. Jetzt haben wir ja schon mal Halbzeit sozusagen. Jetzt kommt Frage 5.
Ich schreibe jetzt nicht mehr an Chris.
Toi. Welches bis dahin unbekannte wissenschaftliche Phänomen wurde allerdings korrekt dargestellt?
Wir bräuchten noch so eine Jeopardy-Musik, um die Zeit zu
dum, 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 dum. Jetzt wäre normalerweise nach der Melodie Ende, wäre die Zeit vorbei. Okay, also ihr habt tatsächlich so mehr oder weniger es richtig gemacht. Am weitesten weg ist leider immer noch Bina. Ich lese mal meine Lösung vor, dann kommt ihr auch drauf. Whisky in Kugelform in der Schwerelosigkeit.
Wenn ich das nicht zu 97%...
Ja, ich sag ja. Bei dir war es sehr nah dran.
Wie sich Flüssigkeit in der Schwerkraft verhält.
Und bei Bina war es halt nur die Schwerelosigkeit. Aber ist alles okay? Ihr seid alle nah genug dran, dass ihr eure Punkte bekommt. Also haltet mal die Füße still, meine Herren, meine Damen.
Also alle 2,5 weiter. Ich
ja, jetzt kommt die nächste Frage, die ihr alle beantworten könnt.
Oh no, das wird nix.
Wann erschien zum Doppelband das entsprechende Videospiel?
Oh, wie gut, dass mir nie jemand zuhört.
Oh, fuck. Chris und Bina, ihr habt dieselbe Jahreszahl und es ist genau ein Jahr falsch.
Fuck. Och, nö.
Ernsthaft?
Es war 1990 und das Spiel hieß Moritz.
Was, wie das hieß?
Ja.
Schritt auf den Mond.
Ja, in Französisch.
Le pas sur la lune.
Ja. Und jetzt noch ein Zusatz, nein, kein Punkt, aber Information von dir. Welches Softwarehaus hat es rausgebracht?
Infogramm, habe ich
gesagt. Jawohl,
Die mit dem Gürteltier.
Richtig.
Die immer als Infogrames ausgesucht.
Ja, so habe ich das auch immer gemacht, so wie sie das gehört.
Oder Infogrammes auch
mal. Damit ist jetzt der Herr Melem in Führung gegangen.
So, und jetzt muss ich mal einmal kurz da reinspringen, weil ich nämlich danach jetzt mal das Spiel gerade mal gegoogelt habe.
Ja.
Und Wikipedia bzw. Google sagt mir dazu 1987.
Was?
Vielleicht ist das die Amstrad-Version. Ich habe bei mir extra geschrieben Atari ST. Nein, also pass auf, die DOS-Version ist 89, CPC-Version ist 87 und die ST-Version ist 90.
So, ihr Lieben, aber dann kriegen wir alle einen Punkt.
Genau, weil nämlich, nicht gesagt wurde, ich bin ja gar nicht so, ich gebe ihn euch gerne, allein schon, weil dann der Moritz nicht führt.
Aber allein schon, weil die beiden anderen beschissen haben gerade in ihrer 10-minütigen Suche.
Wir haben jetzt angesucht.
Aber es ist halt wirklich immer problematisch bei sowas. Ich hatte halt nur einmal gefunden, überhaupt, dass über das Videospiel geredet worden ist. Und da war halt 1990 genannt worden. Aber okay, wie sei es drum. Kommen wir jetzt endlich zu der Frage, die ihr alle erwartet habt und die jetzt auch soweit ist. Wie viele Haarfarben durchlaufen Schulze und Schulze?
Nein, ernsthaft.
Oh Gott, warte.
Ganz ehrlich? Und ihr dürft nicht euren Band aufmachen. Ich hab die Scheiße extra auswendig gelernt.
So, fertig? Alle zufrieden?
Ja.
Gut, dann pass auf. Jetzt werde ich sie aufzählen, allerdings mit den Farbschattierungen. Schwarz, Gelb, Ocker, Hellorange, Mittelorange, Orange, Rotorange, Rot, Hell, Grün, Grün, Dunkelgrün, Türkis, Dunkeltürkis, Blau, Lila und nochmal dunkleres Türkis.
Ja, okay, super.
16.
Du müsstest dich sehen!
Okay. Ich glaube, so viele sind es.
Glauben ist nicht alles. So, das heißt, wir haben mit 18, Bina kriegt auf jeden Fall einen Punkt. und das war's. Nur Bina kriegt den Punkt. Bina führt! Nein. Yes!
Sehr gut. Das gibt's doch wohl gar nicht. Das hatten wir ja noch nie.
Ja, lobe den Tag nicht vor dem Abend. Jetzt kommen noch die letzten drei Fragen. Frage 8. Es gibt mal wieder auch etliche komische Einlagen der Schulzes. Welches davon verweist ebenfalls auf einen älteren Band? Also, Chris, lies bitte die richtige Antwort vor.
Der Band, um den es geht, ist im Reiche des schwarzen Goldes. Und nein, nicht wegen den Haaren, weil auch die kamen da vor. Sondern auch da drehen sich die Schulzes wieder mal im Kreis und finden ihre eigenen Spuren. Dort Autospuren, hier Fußspuren.
Okay. Absolut, das ist die richtige Antwort. Ja, erinnert euch? Ist ja noch nicht so lange her. So, die neunte Frage ist...
Warte, wer kriegt denn jetzt hier Punkte und wer nicht?
Du alleine.
Die anderen haben... Echt? Ja. Sonst hat es niemand?
Krass. Damit sind wir jetzt punktgleich.
Bina.
Richtig, jetzt seid ihr zwar in Führung vor Moritz mit einem Punkt. Aber wie gesagt, jetzt kommt die nächste Frage, wo ich sage, das ist leider auch schon genannt worden, wenn ihr euch gegenseitig zugehört habt.
Okay.
Und wobei, das werdet ihr alle wissen. Egal. Frage 9. Haddock hat wieder tolle Beleidigungen raus. Haut wieder tolle Beleidigungen raus. Einmal beschimpft er sogar seinen Whisky. Mit welchem Schimpfwort? Dann, Chris, sag's uns.
Es ging um die Kanaillen, wie auch immer.
Kanaille.
Ja. Du Kanaille, ja klar.
Chris für uns beiden in Führung.
Richtig, das ist jetzt ganz spannend. Jetzt kommt Frage Nummer 10.
Nur, weil ich mich an die richtigen Stellen schreibe.
Ja, gut. Was soll ich dazu sagen? Mal gerade so für zwischendurch. Wir haben einen Punktestand von 5,5 zu 4,5. So schlecht wart ihr noch in keinem einzigen Quiz. Doch. Also ich glaube, dass wir so lange nichts gemacht haben, das hat auch Auswirkungen auf den Quiz. Auswirkungen.
Deine ersten beiden Fragen waren einfach nur
kokolos. Ach, Quatsch. Frage 10. Apropos Haddock. Bei seinem Raumspaziergang trällert der betrunkene Kapitän einen alten Shanty. Wie lautet der Titel?
Ich mach die Deutsche, du kannst mich mal. Das ist auch, wenn es kein Shanty ist.
Ja, also am nächsten dran ist tatsächlich Chris, ne? Ihr habt ja jetzt alle was geschrieben. Aber war vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Aber immerhin, du hast Caporn gewusst. Ich würde sagen, ja, das war mindestens einen halben Punkt wert.
Aber das war es dann auch schon.
Ja, also es heißt dann so, unden segeln wie so langsam rund Caporn. Ich habe auch noch eine Zusatzpunktfrage, weil es ist ja echt knapp. Vielleicht ändert sich noch
so
was.
Wieso knapp? Nein. Wieso soll sich denn ändern? Von 6 zu 4,5, du doof.
Na gut, dann eben keine Zusatzfrage. Okay.
Nein, pass auf, wir machen zusammen die Zusatzfrage.
Okay, okay. Dann könnt ihr zusammen gemeinschaftlich beraten und antworten.
Ja.
Ja, okay.
Dann mal los.
In welchen Ländern außer Frankreich, Belgien und den Niederlanden wurde das Magazin verkauft?
Was ist denn das für ein Schwachsinn?
Ich glaube, das kam auch mal nach Deutschland oder in die Schweiz, oder nicht?
Also deutschsprachiger Bereich auf jeden Fall.
Ja, dann gehe ich mir auch.
Also es geht jetzt tatsächlich wieder um 1953. Also um die Zeit, wo der Band existiert oder angefangen worden ist und wo das rauskam. Also damals hat man das schon exportiert.
Wie viele Sprachen sind das denn? Eine?
Ja.
Naja, im Endeffekt potenziell noch in die Kolonien.
Ja, aber dann wäre es ja immer noch Französisch.
Ja, ja, aber Holger, ihr meint gerade
also eine Sprache. Es sind keine Kolonien. Es sind eigene Staaten.
Aber es geht um eine andere Sprache noch?
Nein.
Oder nur?
Die wurden wirklich einfach so, wie sie sind. Also es gab ja drei Versionen. Und
das heißt, es wurde auch auf die niederländischen Antillen?
Nein, das ist ja auch in der Kolonie. Zu dem Zeitpunkt war das zumindest noch so. Hier geht es wirklich nur, es wurde gekauft, exportiert in drei andere, Entschuldigung, verdammt, okay, ich habe es ja schon rausgekommen. Also es gibt noch drei Staaten, wo das auch rauskam, hingeliefert worden ist.
Warte. Ich glaube, könnte
vielleicht über die Sprachen, in denen es rauskam, drauf kommen, welche Länder das sein könnten.
Ich glaube, vielleicht. Luxemburg war dabei.
Richtig, Luxemburg. Wir haben einen Gewinner.
Okay.
Die Schweiz.
Die Schweiz, richtig.
Und Liechtenstein.
Nein.
Nein. ich bin noch gerade überlegen. Benelux, ja.
Rumänien.
Nein.
Okay, das wäre
auch eine romanische Sprache.
Ja, aber nein.
Ihr müsst jetzt ein bisschen outside of the box denken. Vielleicht kommt ihr dann drauf.
Wo Vatikanstadt.
Nein.
Aber der Papst.
So, das wäre auf jeden Fall sehr lustig wollte, gewesen.
Geändertes.
Also irgendwo, wo sie noch Französisch sprechen. Warte mal. Irgendwie Marokko?
Nein.
Oder so?
War damals noch Kolonie, glaube ich.
Ah, okay.
Finde Nordafrika tatsächlich gut.
Nein.
Dann kann ich mir doch irgend so eine Insel...
Nein.
Mauritius, ja genau, und Mauritius habe ich gerade gesagt.
Zu klein.
Zu klein. La Réunion war auch praktisch. Ja, nö, keine Ahnung.
Holger sag's.
Kanada.
Ja, okay. Das war jetzt sogar naheliegend.
Ja, also das waren die drei Nationen, die waren so begeistert von dem Ganzen, dass die halt wollten, dass es dahin exportiert wird und es auch geschehen ist.
Aber dann habe ich doch zumindest mit meinen zwei Dingen meine Punkte verdient.
Sowieso.
Du hast deine Punkte.
Also heute, Chris, hast du eindeutig gewonnen. Und jetzt halte ich fest, in den Gesamtpunkten, ja, okay, wir müssen da unterscheiden. In den Gesamtpunkten, wenn ich den doppelten Quiz und den Jasper-Kram dazu rechne, wärst du jetzt nur einen halben Punkt hinter Moritz. Aber da seit Bina dabei ist, Moritz euch ziemlich davongezogen ist all die Tage, leider nicht. Also in der gesamtrealen Punktlage sieht so aus, Moritz hat 42, Chris 37,5 jetzt und Bina 26.
Jetzt würde ich mich erstmal von der Hörerinnen und Hörerschaft verabschieden, die es geschafft haben, sich wieder so lange mit uns auseinanderzusetzen und unserem Tim und Struppi. Und ich hoffe, es hat euch nach so langer Wartezeit wieder mal gefallen und wir konnten abliefern, was abzuliefern war. Wir hören uns dann so in 2-3 Jahren wieder bei der nächsten Folge der Fall Biblein. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, ein schönes Jahr, und so weiter.
Guten
und
Rutsch.
Bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch, schöne Weihnachten. Frohe Ostern.
Ciao.
Auf Wiederschauen.
Ja, dann würde ich sagen, bis in keine Ahnung wann. Auf jeden Fall, wir hören uns.
Der Mühlenhof-Podcast kommt wieder zurück auf der Erde mit Der Fall Bienlein.